Hier sind sie wieder, die Alphabeten, der Podcast rund ums Texten. Heute öffnen Sebastian Stürz und Gerrit Jöns Anders wieder ihren kleinen virtuellen Salon für alle Fans von Sprache und Literatur, Unterhaltung über Unterhaltung und total albernem Wortwitzgelöt.
Wo ist Dana?
Ja.
Wo bist du denn?
Ich bin hier
gekommen. Ach so. Hast du noch geraucht?
Heute zu Gast Dana von Sofrin. Ihr Debütroman Otto ist für viele das Buch des Jahres 2019. Sprachgewandt, liebevoll und mitunter auf kleinstem Raum ebenso lustig wie melancholisch. Inhaltlich und stilistisch ein Text mit jüdischen Wurzeln und damit sicher auch eine der wichtigsten Stimmen im gegenwärtigen Literaturkanon. Herzlich willkommen, Dana von Sofrin.
Da sind wir wieder, die Alphabeten. Herzlich willkommen, Dana von Sofrin.
Vielen Dank.
Schön, dass du da bist. Schön, dass das geklappt hat.
Absolut, wir freuen uns sehr.
Wann war der Michael-Kühne-Preis, den du gewonnen hast?
Das war Ende September.
Ja, stimmt, genau.
Ja. Aber das ist schon interessant. Du bist also wirklich dann in das Licht der Literaturwelt erblickt und bist gleich ausgezeichnet worden.
Ja,
das ist ungewöhnlich.
Ein Wunder und ein Phänomen, würde der Protagonist meines Romans sagen.
Otto. Sehr schöne Überleitung.
Geschickt, gell?
Absolut. Magst du einmal mit eigenen Worten erzählen, worum es in der Geschichte geht?
Sehr gerne. Ich habe einen Familienroman geschrieben, der aber gleichzeitig auch ein Antifamilienroman ist. Es geht um eine Familie, die in München lebt. Dieser Familie steht ein Tyrann vor, der titelgebende Held Otto ist. Und Otto hat zwei Töchter, seine geschiedene Frau ist schon tot. Und Otto wird älter, Otto wird krank, Otto wird auch ein bisschen dement. Und es geht so ein bisschen um die Familiendynamik. Also wie finden sich die Töchter in diese neue Situation ein? Welche Maßnahmen erfindet Otto, um seinen Kindern weiterhin auf den Keks zu gehen? Wie tragisch endet dieses Leben?
Wenn es für euch in Ordnung ist, würde ich gerne einen meiner vielen Lieblingssätze in die Runde werfen. Und dann können wir vielleicht nochmal so ein bisschen über die Sprache und den Sprachwitz und die Art und Weise, wie du das verhandelt hast, sprechen.
Wir sind gespannt auf deinen Satz.
Ich freue mich auch schon.
Es ist auf jeden Fall ein Beispiel dafür, dass ich finde, dass du in wenigen Zeilen sehr überraschend und sehr viele Gefühle auf einmal verhandeln kannst, ohne dass es einen stört. Als ich ein Kind war, kam mein Vater nachts manchmal zu mir ans Bett, denn ich war seine Lieblingstochter. Aber vielleicht hört er mich auch weinen. Es ist immer so blöd, wenn man einen Satz liest und dann ist so diese Stille, aber sehr gelungen.
Vielen Dank.
Ich finde ja auch diese Nummer mit der Lieblingstochter, dass es das so klar gibt. Weißt du, da ist eine ist die Lieblingstochter und die andere ist der Barbie. Ist das Arschloch, ne?
Ja.
Ist das, gibt es sowas in der eigenen Biografie tatsächlich? So hart ausgeprägt wahrscheinlich nicht.
So hart ausgeprägt nicht. Ich habe allerdings schon gemerkt, dass diese Rollenverteilung, die prägt einen ein ganzes Leben. Da kommt man so schlecht wieder raus. Ich habe das gemerkt, als ich letztes Jahr mit meiner kleinen Schwester in den Urlaub gefahren bin. Und das haben wir noch nie vorher gemacht.
Mhm.
Und wir dachten halt, ja klar, wir sind jetzt irgendwie beide über 30. Das wird alles super. Wir interessieren uns eigentlich für die gleichen Sachen. Und es war ungefähr nach einer Sekunde so, dass wir irgendwie wieder 8 und 9 waren. Also so es war, ich war halt irgendwie die große Schwester. Ich musste mich um alles kümmern. Ich musste jeden Scheißweg raussuchen. Ich musste immer alles planen. Ich musste irgendwie unsere Unterkünfte suchen. Ich musste die Freunde kontaktieren. Bla, 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 bla. Meine Schwester stand die ganze Zeit immer nur rum und hatte irgendwie keinen Bock, irgendwas zu machen. Und ich ging ihr natürlich genauso auf die Nerven. Sie hat dann immer gesagt, oh, du bist ein Kontrollfreak und du nervst einfach und lass mich, ich habe auch Urlaub, lass mich mal in Ruhe mit deinem Scheiß. Ich rauche so viel, wie ich möchte, ich trinke so viel, wie ich möchte, ich trinke so viel Kaffee, wie ich möchte. Und das war so schrecklich. Und ich habe.
Aber du hast deiner kleinen Schwester nicht wirklich gesagt, dass sie zu viel Kaffee trinkt.
Klar habe ich ihr das gesagt. Also. Also, du weißt, da kriegt man ja Sodbrennen. Also, wenn die dann
ja, das muss sie doch wissen, ob sie da Sodbrennen
sie ist doch erwachsen.
Natürlich. Und das war ja das Tragische daran. Ich habe das gleichzeitig auch völlig reflektiert, dass, also, dass wir uns beide schlimm benehmen. Ich glaube, ich habe mich noch ein bisschen schlimmer benommen. Und naja, ich habe dann wirklich, also mich hat das sehr zum Nachdenken angeregt. Ich habe dann auch mit vielen Freunden drüber geredet. Ich habe dann mit meiner Nachbarin, die 75 ist, drüber geredet und hat gesagt, ja, das ist bei mir und meiner Zwillingsschwester genauso, immer noch. Und das war schon so eine Sache, dass ich irgendwie gemerkt habe, dass das ganz vielen Leuten so geht. Und ich habe aber natürlich dann einen Läuterungsprozess durchlebt. Und rate mal, was wir dieses Jahr an Weihnachten machen. Wir machen genau die gleiche Reise noch einmal.
Wobei, also ich finde, es steckt trotzdem immer noch ganz viel Liebe zwischen den Zeilen. Das finde ich auch so interessant. Ist das sozusagen auch wichtig, damit so seinen Frieden zu machen und dieses Versöhnliche zu bewahren? Oder kennst du das tatsächlich auch, diese emotionale Ambivalenz, möchte ich fast sagen.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Ambivalenz und das ist genauso, wie du es gesagt hast. Ich finde, mir war das Thema Familie oft in der Literatur irgendwie ein bisschen zu eindimensional abgehandelt. So Familie ist halt ganz, ganz oft irgendwie was durchweg Positives und alles super und das ist so ein Ort des Friedens und der Ruhe, das gibt's ganz häufig. Oder natürlich, Familie ist irgendwie so ganz schrecklich und die Leute sind einfach böse, einfach so. Und ich war mit so beiden Deutungsmustern nicht ganz zufrieden und ich fand das irgendwie so sehr interessant, eben diese ganzen Ambivalenzen mal genauer anzugucken. So, warum sind denn die Leute so? Was macht diese Familie mit ihnen? Warum können sie da nicht raus? Und das waren so die Themen, die mich interessiert haben. So, wie kann man einer Familie entkommen? Sollte man das überhaupt versuchen? Und ich meine sogar, ich kenne auch Leute, die zum Beispiel mit ihren Familien komplett gebrochen haben. Und selbst die reden natürlich die ganze Zeit drüber. Also auch wenn die Familie dann physisch vielleicht nicht mehr anwesend ist, also los wird man sie natürlich nicht so schnell.
Die Familie schwingt immer mit, ne? Es sei denn, man kennt sie gar nicht mehr, aber selbst dann wahrscheinlich.
Ist doch unglaublich.
Mhm. Also würdest du sagen, es ist ein autobiografischer Roman oder würdest du sagen, ich habe einfach in Anführungsstrichen nur meine Erfahrungen so verwurstet, wie man das sowieso als Autor oder Autorin ohnehin macht?
Ja, ich persönlich finde, dass jede Art des Schreibens sehr autobiografisch ist. Also ich habe irgendwie, wenn ich jetzt irgendeine Tiergeschichte in Tansania oder so geschrieben hätte, glaube ich, wäre die auch sehr stark autobiografisch. Ich weiß nicht, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt, aber ich finde halt dadurch, dass alles irgendwie immer so durch mich gefiltert wird, dass ich ja immer nur so wirklich so einen ganz kleinen Teil der Wirklichkeit wahrnehme, mich ehrlich gesagt auch an Personen oft nur ein kleiner Teil interessiert, nämlich der, den ich gerade für mein Schreiben ausbeuten kann, zugegebenermaßen, ist ja alles irgendwie sehr autobiografisch. Es ist alles durch mich selbst gefiltert. Also ich verstehe schon, dass die Frage das Publikum immer wahnsinnig interessiert. Ich glaube nicht, dass sie wirklich relevant ist.
Naja, aber es gibt natürlich schon Texte, die, wenn man sie liest, so ein bisschen mehr Aufschluss darüber geben, womöglich, was in dem Autor oder in der Autorin beim Schreiben vorgegangen ist. Also ich glaube, es gibt schon auf der anderen Seite Texte, die so ein bisschen mehr Distanz schaffen.
Ja, die gibt es bestimmt, aber ich weiß nicht, ich fände das jetzt eher merkwürdig zu denken, so ich schreibe irgendwas und das hat mit mir jetzt überhaupt nichts zu tun. Also ich kann mir das, ich weiß nicht, vielleicht liege ich da auch falsch. Ich habe so die Erfahrung gemacht, für mich ist alles, also so alles, was ich mache.
Ja, dass man selbst, wenn man einen Fantasy-Roman schreibt, am Ende über die Figuren, die man entwickelt, so schreibt, wie man auch über Menschen denkt, ist ja...
Sowieso.
Ist ja eh so, ne? Die Frage ist ja eigentlich viel mehr im Detail. So, ich glaube, du hast ja eine kleine Schwester. Und ich glaube, die heißt sogar Barbie.
Ist das? Ja, das wollte die gerne.
Das wollte sie sogar.
Die war ganz von Beginn netterweise ein großer Fan des Romanprojekts und hat dann gesagt, nee, die kleine Schwester, komm, die soll auch Barbie heißen. Los.
Und wie viel von der echten Barbie steckt in der Roman-Barbie? Musst du nicht beantworten.
Nee, diese Geschwisterkonstellation, die steckt da drin. Es gibt eine große Schwester, die sich logischerweise kümmert. So ist das normalerweise. Das ältere Geschwister muss irgendwie so einmal durch die harte Schule gehen, muss irgendwie erstmal alles aushandeln, alle Freiräume erkämpfen und dann auch ganz häufig mehr Verantwortung übernehmen. Und beim zweiten Kind ist alles schon so ein bisschen anders. Und das spiegelt sich dann ja auch in dem Verhältnis zu Otto ein bisschen wieder. So die eine organisiert alles, die größere die größere Schwester, die Ich-Erzählerin Timna. Und Barbie versucht schon immer zu helfen. Und vielleicht ist da sogar ein kleines Wettbewerbsmoment zwischen den beiden Schwestern um die Gunst des Vaters. Aber so das habe ich übernommen. Und sonst ist Barbie nicht gleich Barbie.
Aber Barbie schmeißt dann Wassergläser um, wenn sie versucht, den Tisch abzuräumen. Sie versucht zu helfen, aber es geht so ein bisschen schief. Ich habe gerade so eine andere These noch. Sebastian, die betrifft auch dich. Vielleicht ist es auch so, dass Debütromane noch stärker sozusagen mit einem selber zu tun haben als dann das zweite, dritte oder vierte Buch.
Das hört man oft und das würde ich sofort unterschreiben, klar. Wenn man anfängt zu schreiben, sei es aus Hilflosigkeit oder weil einem nichts Besseres einfällt.
Oder aus Narzissmus.
Oder Narzissmus.
Es gibt doch nichts Interessanteres als man selbst.
Mein eigenes Leben muss jetzt endlich mal aufgeschrieben werden.
Man muss ein bisschen aufpassen. So, man kann es gibt keine Zuschauer, die Mimik sehen. Also ja. Ironie ist schwierig zu transportieren.
Ach so, das war ganz ernst gemeint.
Ah, okay, umso besser.
Ich meine das auch ganz ernst. Und Otto will ja eigentlich auch nichts lieber, als dass sein wahnsinnig spannendes Leben endlich aufgeschrieben wird. Und das kenne ich auch so aus der eigenen Familie. So, mein Vater sagte auch immer, wenn ich irgendwie aus dem Urlaub kam und tolle Sachen erlebt hatte, schreib das bloß alles auf. Und dann auch so, und die ganzen Geschichten, meine Oma auch immer. Oh, das wird alles irgendwann weg sein. Und jetzt halt auf die alten Tage hat mein Vater tatsächlich mit seinem Jugendfreund angefangen, die alten Geschichten zu erzählen auf Diktiergerät. Und sein alter, auch beide fast 80, fängt jetzt an, so Eissegelgeschichten aufzuschreiben. Das ist ganz rührend, aber ich habe es noch nicht.
Ich kann Geschichte leider nicht in deiner Musiksammlung finden.
Oh mein Gott.
Wie konnte
das
passieren?
Wenn ich jetzt beschreiben müsste, was hier jetzt gerade passiert.
Ich konnte Geschichte leider nicht in deiner.
Sie schaltet sich von selbst ein und hört uns ab und sendet schon in den Äther, bevor überhaupt irgendwas geschnitten ist.
Ja, Siri hat auch keinen Sinn für Ironie.
Ey, Siri hat einen Arsch offen. Ich hab doch...
Legst du jetzt mal das Handy weg? Jedes Mal, das ist wie zu Hause. Sebastian,
verdammt.
Es gibt ja irgendwo diesen Ausspruch, jeder sterbende alte Mensch ist eine brennende Bibliothek, glaube ich.
Oha, ach ja. Du Schande, ja. Das hast du bestimmt aus dem Talmud.
Könnte nee, sein.
Das war ein Witz, ich weiß so. Es nicht.
Ach guck mal, Witze, die ich nicht verstehe.
Ich hab ihn selbst nicht verstanden.
Alles klar. Ja, aber ganz das ist doch ein gutes Thema, jüdischer Humor und überhaupt jüdische Literatur. Du kennst dich da natürlich besser aus. Hast vielleicht mal so ein paar Buchtipps? In der Süddeutschen stand es so, man fühlt sich erinnert an die jiddische Literatur der 20er Jahre oder so bei
ja,
dir?
Ja, das war ein riesengroßes Kompliment. Ja, was kann ich dir empfehlen? Also Shalev, der schreibt immer das gleiche Buch in Variationen, ja. aber finde ich sehr gut. Ganz, ganz toll ist Benny Barbash, auch ein israelischer Autor. Das beste Buch ist mein erster Sony, ist in den 90er Jahren, ich meine im Berlin Verlag, ins Deutsche übersetzt worden. Wunderbares Buch, wirklich ganz, ganz toll. Dann, was ganz oder relativ Aktuelles, wäre Maxim Billers Im Kopf von Bruno Schulz. Das ist ein wirklich, wirklich abgründiger Humor drinnen. Es ist vielleicht auch nicht das Hauptthema darin, aber das ist ganz, ganz fantastisch. Das ist eine Novelle, 70 oder 80 Seiten. Und in der beschreibt er das Leben von Bruno Scholz. Das war ein Autor in Polen, ein jüdischer Autor, der als Zeichenlehrer gearbeitet hat und ganz, ganz verrückte Prosatexte geschrieben hat. Das ist leider nicht mehr allzu viel überliefert. Das sind immer so kurze Stücke und die sind... Ja, die haben so was wahnsinnig Mythisches, die haben auch was sehr Lustiges und komischerweise auch was sehr, sehr Freudianisches. Also es geht auch ganz, ganz viel um erotische Fantasien, die wirklich absurd sind. Und Maxim Biller schreibt über diesen Typen und macht das auf wirklich, also so auf eine so wunderbare Weise. Mich hat das total beeindruckt. Das ist mein größter Lesetipp zurzeit.
Also Sprache ist in deinem Text ja auch. Also sowieso ein Stilmittel wie in jedem Buch, aber kommt anders daher mitunter. Ne? Also schon auch kulturell gefärbt und das macht den Text, finde ich, auch besonders durch die Sprache des Vaters natürlich in erster Linie. Ne? Also ich erinnere mich an diese eine Frage, wo die Töchter den Besuch bei ihm so ein bisschen hinauszögern und dann und fahren mit dem Fahrrad und dann geht die Tür auf und er sagt, wie haben sich die Fahrräder verhalten? Also er wollte eigentlich sagen so... ne, haben die funktioniert oder funktionieren die oder so. Und davon sind tatsächlich ganz, ganz viele schöne Momente in dem Text. Also vielleicht auch nochmal einmal so für den Zuhörer, um das zu verdeutlichen. Also die Tochter, die hat ja manchmal so, also als sie klein ist, hat sie so Sorgen um die Zukunft und dann weckt sie ihren Papa und dann muss der alle Reichtümer der Familie aufzählen, damit sie in Ruhe weiter schlafen kann. So, da muss er, und da haben wir noch das Auto und die Wohnung da und so weiter. Und man weiß gar nicht, ob das überhaupt alles stimmt oder ob das noch da ist. Und dann aber, wo die Tochter hört, wir werden nicht arm werden, in naher Zukunft kann sie weiter schlafen. Und dann sagt der Vater zum Schluss, so, wann immer du dir Sorgen um deine Zukunft machst, kannst du mich wecken, egal um welche Zeit.
Ja, ja, ganz, ganz richtig. Das ist auch so eine der Botschaften, die ich gerne im Roman haben wollte. Otto verlangt sehr viel von seinen Töchtern, irgendwie gibt er ihnen aber auch was zurück. Also die machen das jetzt, glaube ich, nicht völlig grundlos. Also so die opfern sich tatsächlich, wenn man so möchte, wirklich für ihn auf. Die Ich-Erzählerin verliert letztlich ihre Arbeit, weil sie sich zu sehr um Otto kümmert und zu wenig ins Büro geht.
Ja, sie setzt auch ihre Beziehung zu ihrem Freund so ein bisschen aufs Spiel manchmal, ne?
Richtig, hat man den Eindruck. Der Freund ist auch nicht so ganz begeistert von diesem engen Verhältnis. Aber ja, irgendwie gibt ihnen das schon was. Das ist jetzt nicht irgendwie der pure Masochismus.
Aber er presst sie auch ein bisschen emotional. Sie auch. Ne?
Ja, ja.
Es ist wirklich ambivalent und toll.
Familie ist ja oft ein bisschen Abhängigkeit, Zwang, Erpressung, Manipulation. Das kenne ich schon aus vielen Familien. Ja.
Bei uns heißt es immer, es ist Erpressung. Nee, das ist Erziehung. Das ist ein geflügelter Dialog bei uns.
Ja, aber diese charmanten grammatikalischen, ich möchte sie gar nicht Fehler nennen, sondern Eigenarten, das kenne ich auch aus der eigenen Familie von der Seite meiner Frau. Da gibt's meine Schwiegermutter ist Holländerin und da haben sich halt auch so Sachen bis jetzt zu meinen Kindern durchgeschlichen, die einfach eigentlich falsch sind, aber dann natürlich total entzückend eigentlich so, ne? Ist das bei euch auch so gewesen oder hast du es eher im Umfeld?
Nee, also mein Vater kam wirklich aus Siebenbürgen und das ist eben diese transsilvanische Region, in die im Spätmittelalter, glaube ich, wurden Sachsen dorthin vertrieben, diese berühmten Siebenbürger Sachsen. Genau. Ja, und die haben da eine kulturelle und sprachliche Eigenheit bewahrt über all die Jahrhunderte. Und ich glaube, die sind ein bisschen damit oder dafür verantwortlich, dass mein Vater so komisch Deutsch gesprochen hat. Also die dachten immer, sie sprechen das schönste Deutsch der Welt, völlig lupenrein und perfekt. Das sind so witzige Leute. Ich lerne auf Lesungen immer öfters welche kennen. Und die sprechen eben immer mit dieser so leicht schrägen Grammatik, die haben aber auch viel Fantasie, also die denken sich auch ganz merkwürdige Begriffe aus. Und ich glaube, ich habe auch das Gefühl, diese Gehirne funktionieren anders. Und dieser Satz, haben sich eure Fahrräder gut verhalten, der stammte wirklich von meinem Vater. Der hat das halt gefragt, wenn ich mit dem Fahrrad zu ihm gekommen bin. Man hat sich dein Fahrrad gut verhalten. Also so irgendwie irgendwas musste anders funktionieren. Und ich hatte, als ich den Roman geschrieben habe, fand ich das halt auch witzig. Wobei ich natürlich auch wusste, ich muss ein bisschen aufpassen. Auf Dauer nervt es vielleicht, wenn Otto zu viel so spricht. Und ich hatte dann aber so die Befürchtung, dass ich das ganz falsch wiedergebe. Aber die Siebenbürger Community hat mir versichert, dass das ganz perfekt ist. Und sie freuen sich so, dass es endlich ein Buch in ihrer wunderschönen Sprache gibt.
Kennst du Hanklich?
Nein.
Es ist doch dieser Kuchen, ne? Den die, glaube ich, da... Ich habe ja Sebastian kennengelernt im Rahmen einer TV-Produktion für ZDF Neo, die hieß Deutschland von außen. Und Kronstadt zum Beispiel ist ja Brasov eigentlich, glaube ich. Ne? Genau. In Brasov haben wir eine Miss Germany damals getroffen, eine ehemalige. Dann haben wir ihren Opa besucht und der sagte, für ihn ist es natürlich eigentlich das Schlimmste damals gewesen, dass seine Familie dann nach Deutschland gegangen ist und er in Rumänien geblieben ist. Und das war eines der berührendsten Interviews und Begegnungen, die ich tatsächlich in meinen Fernsehjahren gemacht habe, weil dieser alte Mann und die Doris war ganz bezaubert mit ihm, aber er war im Prinzip wie so ein Überbleibsel dieser Familie in Rumänien geblieben. Mhm. Ich glaube, die Rumänien-Folge gibt es tatsächlich auch noch im Internet.
Ja, das interessiert mich sehr, ja. Und ich meine, dieses Transsilvanien ist schon interessant und von außen sieht das ja auch immer wie so ein Ort aus, an dem dieser ganze Multikulturalismus gut funktioniert. Aber mein andererseits gab es schon Gründe, warum die Juden da so gut wie alle abgehauen sind. Ich kenne auch ein paar Leute, die dann aus Mischehen kommen, aber die hatten es auch echt immer schwer. Also mir hat ein Bekannter erzählt, dass der auch aus Kronstadt, Brasov kommt, dass er, wenn der Deutsch gesprochen hat auf der Straße, die wurden halt sofort zusammengeschlagen.
Ach, echt?
Ja, ja, also so problematisch. Aber ich war im Frühjahr nach Siebenbürgen, dann berichte ich euch mehr. Aber so viel wie du werde ich wahrscheinlich gar nicht rausfinden.
Du entdeckst das jetzt auch wieder so ein bisschen neu gerade.
Ja, genau. Also die Familie meines Vaters ist Anfang der 60er nach Israel gegangen und die haben sich auch nie als Rumänen oder so begriffen. Also da gab es viel Antisemitismus. Meine Familie war reich. Also die wurden dann einfach enteignet, nachdem die Kommunisten an die Macht kamen. Also so, die hatten da wirklich so sehr schlechte Erfahrungen. Also wir haben keine Verwandten mehr, die da leben, die sind alle in Israel.
Aber das ist auch so eine herrliche Passage in dem Roman, wo er von Ländern erzählt, wie ist das nochmal, die ihr nur von wie heißt der Contest?
Vom Eurovision
Contest. Und all die ehemaligen Juden schlechter machen jetzt Eurodance. Das ist auch so einer meiner Lieblingssätze.
Vielen Dank.
Das ist genau mein Humor. Weißt du, dieses eigentlich super harte, dann mit Eurodance abzufedern.
Mein Gott, das ist halt so. Also so in meiner Familie war das, also so, keine Ahnung. Es gab immer diese total große Angst, vor allem, also ehrlich gesagt, mehr als vor den Deutschen, immer so vor den Kollaborateuren. Also die gibt es bis heute. Ich habe einen Onkel in Israel, der sich bis jetzt total fürchtet vor Ukrainern.
Ja.
Absurderweise, ja. Aber mein Gott, das kann man ihm jetzt wahrscheinlich auch schlecht vorwerfen.
Aber du bist durchaus auch mit der Bereitschaft aufgewachsen, dass man jederzeit fliehen muss.
Ja, also das ist mir natürlich erst viel, 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 viel später klar geworden. Man nimmt Sachen ja einfach hin und hält die für normal, wenn man in so einer Familie aufwächst. Aber ich habe das wirklich erst sehr viel später gecheckt, was das ist. Also so, mein Vater war im Prinzip irgendwie immer auf der Flucht. Das muss man schon sagen. Der hatte immer alle Dokumente dabei. Der hat immer geschaut, dass er irgendwo Geld oder Gold oder so versteckt hat, für den Fall, dass wieder was kommt. Und das waren tatsächlich auch, also es ist irgendwie absurd, aber auch verständlich so. Wie sind die aus Rumänien rausgekommen? Naja, indem die halt irgendwie jahrelang Geld gesammelt und irgendwo hinterm Spiegel versteckt haben und dann irgendjemanden halt bestechen konnten. Das war irgendwie so ein bisschen die Erziehung. Man musste halt immer schauen, dass man so für alle Eventualitäten gerüstet ist, weil auf den Staat kann man sich nicht verlassen.
Also wie ist es denn jetzt zum Beispiel nach dem Anschlag in Halle im Oktober, den ich jetzt auch gerade nochmal beruflich in der Mache hatte? Was hat das mit dir gemacht oder was macht das mit euch, wo es jetzt diese Attacke gab, eben in der Form ja tatsächlich auch so das erste Mal?
Also für mich hat sich das nicht wie das erste Mal angefühlt. Ich meine, es gab ja schon irgendwie in den 90ern diese Anschläge in Lübeck, dann als man die neue Münchner Synagoge geplant hatte, hat sich dann auch zur Grundsteinlegung, hat man dann auch irgendwie Anschlagspläne von irgendwelchen Neonazis aufgedeckt. Das ist, und also was mich an Halle total geärgert hat, war, dass sie halt keinen Polizeischutz hatten. Aber es hat mich jetzt überhaupt nicht überrascht. Das ist ehrlich gesagt eher so ein bisschen Normalität, so.
Und traurig, so, ja.
Ja, es ist traurig. Andererseits, ich war früher zum Beispiel ein paar Mal mit israelischen Bands unterwegs und da hieß es immer, also so Leipzig ist okay, nach Magdeburg fahrt ihr nicht, das Konzert sagt ihr ab, das ist einfach zu gefährlich. Mhm. Also so.
Ja, das ist echt ätzend. Das ist ja. Gut.
Ja, das ist echt, echt scheußlich. Aber ich finde es gut, dass ihr jetzt auch die Frage auf so einer persönlichen Ebene formuliert, weil erklären. Nee. Kann ich es, glaube ich, auch nicht.
Also ich kann es auch wirklich nachvollziehen, woher dieser Hass überhaupt kommt, weil es ist ja nun traurigerweise auch so, dass das jüdische Leben in Deutschland nahezu ausgerottet wurde. Und man super, also ich persönlich keinen Kontakt zu irgendwelchen jüdischen Menschen in meinem Leben bisher hatte. Nicht, weil ich es nicht wollte, sondern es gab,
klar,
gab keine. Ne?
Also ich meine, es gibt da natürlich auch so diese andere Seite, die das begegnet mir auf Lesungen auch wieder total, total viel. Das sind jetzt keine, Gott sei Dank keine Neonazis oder so, aber das ist dieser super aggressive Philosemitismus, der eigentlich auch schon wieder in Antisemitismus umschlägt. Und also irgendwie, das habe ich so oft, dass nach Lesungen Leute zu mir kommen, die so distanzlos sind.
Kannst du ein Beispiel bringen?
Ja, die kommen dann nach der Lesung und sagen so, ja, ich habe da neulich einen Vortrag gehört. Schauen Sie überhaupt eine richtige Jüdin? Das würde mir jetzt schon einmal interessieren. So, wie praktizieren Sie das jetzt? Und wahnsinnig viel, also wirklich fast jedes Mal. Und das nervt total. Also da habt ihr glaube ich, einen großen Vorteil, dass ihr dieses Publikum nicht anzieht.
Ach so, du bist, weil du nicht orthodox bist und
ich habe vor allem, ich hatte eine christliche Mutter, also so, dass, das brauchen die mir ja nicht, auch nicht erklären, das ist mir schon klar. Aber es gibt dann so, ja, es gibt so diese zwei Tendenzen, so zum einen ist man dann immer irgendwie so ein bisschen der Erklärbär und ich weiß halt natürlich auch, dass es viele Leute gibt, die sowas dann total gerne machen, aber ich finde es irgendwie schon schwer genug für mich selbst zu sprechen und irgendwie für eine ganze Gemeinde sprechen, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und dann gibt's ja, genau, und dann gibt's irgendwie die Leute, die das so als Einladung sehen, mir echt irgendwie so respektlos Fragen zu stellen und zu denken, so, sie haben da irgendwie ein Recht dazu, so, also wirklich so richtig in meine Privatsphäre einzudringen. Also ich frage mich wirklich, wann die das erste Mal so nach so richtig, also so nach meinem Liebesleben oder so fragen, das kommt bestimmt bald.
Weil gestern war auf der Lesung war ja Weinucker.
Ja.
Das hatte ich lustigerweise am gleichen Tag erst aus dem DB-Magazin erfahren. Wo nämlich der Schauspieler, jetzt müsste ich den Namen parat haben, der bei Four Blocks den Gangsterboss spielt. Und die feiern halt auch Weihnachten.
Ich habe es auch gelesen.
Hast du auch gelesen?
Ich habe es auch gelesen, ja.
Genau, und da in dem Zusammenhang wurde, glaube ich, auch Weinucker erwähnt, ne, dass es da immer so diese Mischformen gibt. Wie lief das denn bei euch zu Hause ab? Wie wurden einfach beide Feste gefeiert? Oder war es eher jüdisch geprägt durch den Patriarchen?
Nee, es war eher jüdisch geprägt. So, meine Mutter war keine sehr gläubige Katholikin. Die wollte aber nicht konvertieren, was ich auch gut verstehen kann. Das war dann ehrlich gesagt auch schon wurscht. So in der Familie meines Vaters war das ein Skandal, dass mein Vater eine Deutsche geheiratet hat. Also ausgerechnet eine Deutsche. Nicht nur keine Jüdin, sondern auch noch eine Deutsche. Nach München gegangen ist. Das fanden die alle nicht so super. Und dann war es irgendwie auch schon wurscht. Also so, dann haben wir einfach alles irgendwie so gemacht, wie wir wollten. Das war völlig egal, aber wir hatten auch dann Weinucker, also Christbaum und Chanukiah, diesen Chanukka-Leuchter, war alles nebeneinander. Und manchmal haben wir beides gefeiert, das fanden wir super, weil es dann halt doppelt so viel Geschenke gab, aber das war, genau, und dann aber auch irgendwie die Kirche sind wir nie gegangen, in die Synagoge, selten.
Ist übrigens auch, also dieser letzte Synagogenbesuch ist auch sehr gelungen, finde ich. Also diese, wie der Vater unten verloren steht in seinem zu groß gewordenen Anzug und ihr da oben ohne feste Plätze, weil er immer zu geizig war, also nicht ihr, die Töchter im Buch, verloren standet, weil der Vater zu geizig war, diesen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.
Naja, 8% des Gehalts, gell?
Nein, das ist wirklich gelungen, genauso, weil du gerade Weinucker sagtest, diese Schilderung, ich weiß nicht genau, welcher Feiertag das ist, wo du auch beschreibst in der Familie, wie diese Rituale und diese Objekte, die dazugehören, Tischdecken, Schalen, wie das von Jahr zu Jahr weniger wird und ihr am Ende nur noch im Prinzip von so einer Wachstischdecke esst, weil die Schüssel ist auch nicht mehr da und das, ich weiß gar nicht, welcher Feiertag
war Pessach.
Das? Ah, genau, okay. Und wie das so von Jahr zu Jahr abnimmt und immer weniger ritualisiert ist und trotzdem versucht wird, es noch irgendwie zu bewahren, ist, und dann kauft er die eine Haushälterin, glaube ich, auch noch die schlechten Eier, die auch gar nicht schmecken und nicht mal sie kriegt da irgendwie mehr als eins runter. Das finde ich toll. Ich weiß, ich überlege es gerade nicht, der Zeitpunkt vielleicht für eine kleine Lesung mal. Ich hätte so eine lustige Passage, ja. Denn du hast auch eine.
Nee, du hast das, glaube ich, wieder mal vorbildlich vorbereitet.
Du hast ja wahrscheinlich sowieso immer ein Exemplar im Gepäck, aus dem du lesen
ist
kannst.
Ist draußen, könnte ich holen.
Ja, machen wir mal hier kurz. Wie machst du es jetzt bei Lesung? Variierst du viel? Oder hast du so deine Lieblingsvorlesestellen?
Ich habe so Stellen, die...
Die schöne Bitte kommt
immer. Die schöne Bitte kommt oft, genau. Und dann halt der Anfang, weil es sonst auch irgendwie so, musst du so viel erklären. Aber manchmal fragen die auch gezielt nach Stellen.
Ich habe mir ganz viele Passagen rausgesucht. Wir werden nicht alle schaffen, aber ich würde dich bitten, mal eine zu lesen. Das ist Seite 192 unten, die auch auf einer Seite ganz, ganz viel enthält und wo ich wirklich, wirklich auch gelacht habe.
Wir benutzten im Haus meines Vaters übrigens nur sehr ungern Gläser, weil wir wussten, dass er manchmal in sie pinkelte, um seinen Urin besser begutachten zu können oder um Nierensteine zu finden. Ottler hatte es gesehen und weigerte sich seitdem, im Haus irgendetwas aus Glas zu benutzen. Wenn sie für uns kochte, deckte sie den Tisch mit bunt bedruckten Tassen ein. Nur unser Vater bekam ein Glas. Als wir einmal Gäste hatten, wussten Barbie und ich nicht weiter. Sollten wir ihnen auch Tassen auf den Tisch stellen, obwohl sie Wasser verlangten, und ihnen erzählen, dass wir aus Prinzip kein Glas verwendeten? Wir stellten ihnen und auch uns selbst die Gläser hin. Und ich musste am Tisch heimlich von einem Glas ein Stück milchigen Tesafilm entfernen, den mein Vater darauf geklebt hatte, um sich Farbton und Menge seines Urins zu notieren.
Diese Vorstellung, das finde ich wirklich auch eine schöne, da sehe ich auch eine Verfilmung eigentlich schon vor mir, wie so die Schwestern so, sehr, sehr schön.
Ja, super. Das hat mich auch so erheitert, weil meine Großmutter wiederum die Angewohnheit hatte, ist recht spät auf so einen Esoterik-Trip gekommen und fing dann an mit Eigenurin.
Ah, ja,
trinken,
ja,
Klassiker. Ne? Der Mittelstrahl. Und dann jeden Morgen den Mittelstrahl getrunken. Mm. Herrlich. Ach so, das hatte ich, ja, das fand ich auch ganz toll. Ja, ne?
Gleich nimmst du es klar.
Das Haus erzählte nicht. Nicht von an Traurigkeit absterbenden Ehefrauen. Nicht von glitschigen Hausgeburten, nicht von betrunkenen, ungewaschenen Männern. Niemand hatte auf diesem Grund Angst vor der Nacht gehabt, niemand sich ehrliche Freuden genommen. Keiner hatte sich auf den ersten Schultag gefreut. Das Haus kannte kein Seufzen, kein Sterben und kein Leben. Die Töchter sind irgendwie auch, glaube ich, so ein bisschen neben der Spur, aber irgendwie sind sie natürlich trotzdem irgendwie so in der Großstadt aufgewachsen. Die haben auch so klare ästhetische Vorstellungen. Und toll, unser Vater kauft ein Haus. Das ist bestimmt ein alter Ziegelbau mit Efeu und dann irgendwie so schönem Dielenbogen, so ein bisschen wie hier in eurem Atelier. Und dann, dann wird es halt so ein scheußlicher Neubau in so einer Reißbrettsiedlung.
Die Töchter gehen auch Schminke klauen, ne? Die Schwestern. Ja, und dann kriegen sie Ärger von der Mama und dann sagt die Mama beim zweiten Mal, bringt mir noch bitte den Lippenstift mit, ne?
Ja,
in der und der Farbe.
Ja, hat mir meine Freundin erzählt, die Geschichte.
Ja, die finde ich auch gut.
Super. Lass uns doch vielleicht noch einfach mal ein bisschen über das Handwerk reden. Du bist ja Debütantin, das ist dein erster Roman. Du hast davor die Doktorarbeit geschrieben. Das war sicherlich ein ganz anderes Arbeiten.
Ganz anders.
Und wahrscheinlich auch sehr befreiend, wenn man als Historikerin ganz exakt arbeiten muss, auf Fakten basierend. Und war das auch ein Grund dafür, diese Figur zu entwerfen, die sich eigentlich komplett falsch erinnert an alles?
Ja, das hat mich total interessiert daran. Ich habe mit einem Freund gesprochen, der Archivar ist und der sammelt, in seinem Archiv in New York werden Nachlässe von deutschen Juden oder deutschsprachigen Juden gesammelt. Und er hat gesagt, ach, du kannst dir das nicht vorstellen, wie oft Leute kommen mit ihren ganzen Papieren und dann sagen, diese Geschichte ist so einmalig, wir sind mit dem allerletzten Schiff gekommen und unsere Geschichte ist so unglaublich und so viele Zufälle. Und dann schaut er sich an und sagt, es ist halt irgendwie immer doch dieselbe Geschichte und er weiß gar nicht, wie viele 100.000 Leute auf diesem allerletzten Schiff nach New York noch Platz hatten, aber sehr viele. Das ist total verständlich, dass man seiner eigenen Biografie so eine Besonderheit verleihen möchte. Und mich hat das so total interessiert, wie man so mit der eigenen Vergangenheit überhaupt umgeht, so wie man die sich gefügig macht. Und bei alten Leuten ist es allein durch die Tatsache, dass sie noch viel länger gelebt haben, ist dieser Prozess halt noch viel absurder und viel witziger irgendwie auch. Und das hat mir irgendwie so daran gefallen. Und ich meine, im Endeffekt, es ist ja auch völlig egal, ob die Sachen stimmen oder nicht. Die stimmen für das Individuum und damit sollte man sich dann wahrscheinlich zufrieden geben.
So ein Trendbuch der letzten Jahre waren ja diese Write-It-Yourself im Prinzip, also diese Bücher, die man seinen Eltern schenken soll, damit die ihre Geschichte aufschreiben. Das ist ja in den letzten Jahren...
Habe ich auch gesehen, ne?
Ich habe es auch nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Trend, der jetzt auch aufgegriffen wird, so dieses Mama erzähl mal oder Papa erzähl mal oder so. Du hast es jetzt gemacht, das ist doch toll. Obwohl du textimmanent natürlich sagst, also die Erzählerin, nicht du, eigentlich wollte ich das Buch schreiben, habe ich jetzt gar nicht, aber hast du ja doch.
Ja, genau, clever, das ist so ein bisschen, ich habe auch sehr lange zusammen mit meinem Lektor Jan Falk überlegen müssen, was ist denn da jetzt der Erzählanlass, wie kommt die denn dazu, das zu erzählen und dann, oh du Gott, da haben wir irgendwie alle möglichen Szenarien durchgespielt. spielt, die alle fürchterlich sind. Also dann irgendwie, Timna reist in die Heimat ihres Vaters, gen, oder man findet einen Koffer auf dem Dachboden. Also es sind irgendwie alles so sehr abgedroschene Geschichten. Ne? Und dann dachten wir, okay, wir machen es einfach offen. Sie soll es einfach aufschreiben, fertig. Ist zwar auch abgedroschen, aber irgendwie ist dann zumindest nicht so eine komische Meta-Erzählung dazu gedacht.
Okay. Genau, also ich finde es auf jeden Fall super gelungen, wie der Twist da im Text ist, sodass sie anfängt, dann die Geschichte aufzuschreiben. Aber vielleicht können wir über diese Techniken oder auch diese, ne, wie macht man was und so, auch in einem zweiten Teil reden. Was meinst du, Sebastian?
Ja, das wäre doch schön, wenn wir da nochmal genauer drauf eingehen. Du hast das ja in der Schreibwerkstatt in Köln, wie heißt es noch? Sag mal schnell.
Kölner Schmiede.
Die Kölner Schmiede, genau. Und davon erzählt uns Dana von Soufrine im zweiten Teil, wie man sich da bewirbt und wie das abläuft. Und das ist ja, glaube ich, auch für alle Leute, die vorhaben zu schreiben und es vielleicht noch gar nicht ausprobiert haben, super interessant.
Ich bin auf jeden Fall mit diesem ersten Teil schon ganz Soufrine.
Das waren sie wieder, die Alphabeten. Hat es Ihnen auch gefallen? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter, geizen Sie nicht mit Lob und Bewertungen. Wir freuen uns über Rückmeldungen, Anregungen und wüste Beschimpfungen. Auf Wiederhören!